Resilienz ist ja ein indisches Wort, das haben die erfunden. Ne? Also ich kann mich mit Widrigkeiten, kann ich jetzt mich nicht aufhalten. Das Leben als Unternehmer besteht ja eigentlich überall auf der Welt darin, eben Widrigkeiten irgendwie zu überwinden, auf welche Weise auch immer. Und bei den Indern natürlich umso mehr, denn der Default-Zustand ist ja nicht, dass alles flutscht und läuft, sondern eben der Default-Zustand ist, dass erstmal eigentlich fast nichts läuft.
Suits and Sneakers Digital Edition. Ein Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Harald Fortmann.
Willkommen bei Suits and Sneakers und zur nächsten Folge der Sonderserie The Power Shift. Eine Serie über die größten Wirtschaftsmächte unserer Zeit und darüber, was wir von ihnen lernen können. Nach China schauen wir heute auf ein Land, das oft unterschätzt wird, selten wirklich verstanden und wirtschaftlich enorm an Bedeutung gewinnt. Indien. Indien ist die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt. Ein Land mit starkem Wachstum, einem riesigen Talentpool und einer jungen Bevölkerung. Gleichzeitig aber auch ein Land voller Widersprüche, struktureller Herausforderungen und enormer Komplexität. Für die einen ist Indien das nächste China. Für andere ein Markt, der zu schwierig, zu langsam oder zu chaotisch ist. Was davon stimmt wirklich? Was treibt Indien wirtschaftlich tatsächlich an? Und vor allem, was bedeutet der Aufstieg Indiens für deutsche Unternehmen, für Führung und für unsere Vorstellung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit? Darüber spreche ich heute mit Professor Peter Kabel. Er ist Serienunternehmer und hat zuletzt CogniWerk gegründet, eine Plattform für die Erstellung von KI-generierten Bildern, ist Professor an der HAW Hamburg und Investor, der seit vielen Jahren tief im indischen Startup- und Digitalökosystem verankert ist. Bereits 2019 hatte ich die Freude, ihn zu diesem Thema bei einem meiner Veranstaltungen dabei zu haben. Zeit für ein Update, lieber Peter. Herzlich willkommen bei Suits & Sneakers, The Power Shift.
Ja, danke für die Einladung. Bin gespannt, was wir zu besprechen haben.
Ich bin auch sehr gespannt, was du uns erzählst, als Kenner wirklich des Landes. Indien wird ja in Deutschland entweder romantisiert oder als kaum beherrschbar abgestempelt, chaotisch. Vielleicht zum Einstieg deshalb ganz grundsätzlich mal. Was ist aus deiner Sicht das größte Missverständnis, das deutsche Führungskräfte über Indien haben?
Das größte Missverständnis ist wahrscheinlich, dass es ein Land ist. Tatsächlich ist Indien, wie viele, 28 Bundesstaaten sind es, glaube ich. Also das sind 28 verschiedene Länder, kann man sagen. Das Land ist ja auch von der Ausdehnung her ziemlich groß, also natürlich nicht so groß wie China, aber trotzdem groß genug. Das ist ein Kontinent, ne? Also ungefähr so zu verstehen, wie wenn man vom Norden Finnlands bis nach, weiß ich nicht, Sizilien schaut. Das sind alles Europäer und da gibt es bestimmt natürlich auch Gemeinsamkeiten, aber wie wir alle wissen, unterscheiden sich die Kulturen und auch die Wirtschaftskulturen und so weiter schon gravierend und so ist es in Indien eben auch. Und wenn man das jetzt mal verstanden hat, dann das nächste Missverständnis ist, dass eben Indien irgendwie homogen ist. Also es gibt eben unterschiedlichste Religionen, unterschiedliche Physiognomien und Herkünfte, wo die Menschen herkommen, Sprachen, ne, ich glaube 23 verschiedene Sprachen, also echte Sprachen, nicht Dialekte. Es gibt aber eben auch viele Dinge, die gleichzeitig richtig sein können. Ne? Also Indien ist eben wahnsinnig dynamisch und unglaublich langsam. Es gibt wirklich sehr reiche Menschen dort, und zwar viele, ne? Aber es gibt natürlich auch sehr viel Armut. Und das kann alles in Indien wunderbar nebeneinander her existieren. Ist auch ein bisschen so etwas, was vielleicht für den europäischen Blick eher so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist.
Sehr guter Punkt. Vielleicht können wir Indien auch nochmal sauber einordnen. Du warst ja gerade erst kürzlich wieder da mit einer Delegation vor Ort. Was treibt die indische Wirtschaft gerade voran?
Na, ich denke mal, das sind zwei, vielleicht drei Treiber. Also zunächst einmal ist es halt ein Binnenmarkt, der in sich selbst jetzt durch die Entwicklung des Landes, ne, sehr stark wächst und der Konsum eben auch stark wächst. Dann würde ich denken, ist es vor allen Dingen auch die Demografie, die das Land sehr stark treibt. Das Durchschnittsalter ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, 24 Jahre. In Deutschland ist es 42 oder glaube ich 43. Also kann man ungefähr, hat man eine Vorstellung, wie verschieden das ist. Also alle Menschen in Indien sind jung, hungrig, auch ein bisschen unerfahren und deswegen manchmal naiv, aber das schadet ja mitunter, wenn es um Dynamik geht, nicht unbedingt. Ne? Ja. Also das ist die Demografie und ein drittes Thema, was man auch sicherlich als Treiber verstehen kann, ist so eine Dienstleistungsfähigkeit, die jetzt über ungefähr 25, 30 Jahre eigentlich gewachsen ist. Ne? Also das ist ja nicht nur der IT-Sektor, von dem man hier immer so glaubt zu wissen. Ne? Der ist ja eigentlich so rings um dieses Jahr 2000 so geboomt und so hochgefahren, als es darum ging, da diesen Y2K-Bug, ne, die Älteren unter uns werden sich daran mit Schrecken erinnern, zu vermeiden. Das war im Grunde genommen der Aufstieg, ne, von den Unternehmen wie Infosys und so, die ja heute so stark für diesen IT-Dienstleistungssektor stehen. Aber da gibt es da natürlich noch andere Dinge. Also da gibt es Pflegeberufe, alle möglichen Verwaltungs- und Management-Themen. Ne? Also die CEOs der großen amerikanischen Hyperscaler sind ja fast ausnahmslos Inder, die auch tatsächlich aus Indien kommen und nicht etwa zweite, dritte Generation Inder sind sozusagen. Also das heißt, da ist auch ein bestimmtes Maß an Ausbildung hat zu dieser Dienstleistungs- und Managementfähigkeit geführt. Würde ich denken, ist ein weiterer Faktor, der Indien treibt.
Und wenn du jetzt mal in Richtung der Gesamtgesellschaft schaust, also Indien wächst sehr stark, aber eben nicht gleichmäßig. Das heißt, es gibt Wachstum, aber die Anzahl der Arbeitsplätze steigt nicht parallel zum Wachstum. Woran liegt das?
Ja, weil es eben sehr heterogen ist. Also es gibt eben, je nachdem, wie man da die Grenzen ziehen möchte, gibt ungefähr 1,5 Milliarden Inder. Ne? So, und davon sind vielleicht 300, 400 Millionen Menschen. Manche sagen 500 Millionen, aber das ist ein Drittel dann, ne? So ungefähr, sind das, was wir hier so als Mittelstand bezeichnen würden. Also Menschen, die eine zwar insgesamt natürlich noch auf einem sehr viel geringeren Niveau als wir hier, aber die eben so eine Wachstumsdynamik haben, die konsumieren und so weiter. Ne? So. Aber dementsprechend kannst du dir ja denken, sind ja ungefähr 1 Milliarde Menschen eben nicht da drin. Ne? Die sind irgendwo anders. Die sind teilweise eben auf dem Land. Es gibt noch immer eine sehr, sehr große agrarisches Indien, ja, in dem viele, viele Menschen leben. Und insofern, wie gesagt, dass es so ungleichzeitig wächst und sich so ungleichzeitig entwickelt, das ist eben eine Folge von diesen Ungleichzeitigkeiten, die dort in Indien vorhanden sind und mit denen die Gesellschaft irgendwie eigentlich auch ganz gut zurechtkommt. Ne? Also das ist natürlich schon schwierig. Ne? Man muss sich die Dimensionen einfach vorstellen. Also jedes Jahr 25 Millionen Abgänger von Schulen. Lass es mal sinken. Ne? 25 Millionen neue Menschen, also junge Menschen, die irgendwie einen Job suchen, die irgendwie eine Verwendung haben wollen. Das ist verrückt. Ne? Das sind Dimensionen, ne? die muss man auch erstmal verarbeiten. Also selbst wenn man jetzt der Master im Top-Down-Management wäre, dann ist es nicht so einfach. Ne? Und das muss man sich eben auch vergegenwärtigen, ne? Dass es wirklich groß ist und die Probleme natürlich auch entsprechend gewaltig sind, ne? Die man lösen muss, die Herausforderungen. Ne?
Vielleicht auch da nochmal kurz zum Thema gesellschaftliche Spannung. Ich kann mich noch sehr daran erinnern, weil das ist bei mir wahnsinnig hängen geblieben, als wir 2019 im Vorfeld, du warst eigentlich der Ideengeber für diese Veranstaltung, wo wir über China, USA, Indien und Europa gesprochen haben. Was mir da hängen geblieben ist in unseren Vorgesprächen von damals, war vor allem, dass du gesagt hast, E-Commerce ist eigentlich die Demokratisierung in Indien. Ja, und wieso, warum? Und hast du gesagt, naja, du kannst halt einfach, wenn du einer Kaste angehörst, nicht einfach sagen, oh, da ist ein schönes Hemd im Schaufenster, dann gehst du jetzt in den Laden rein und kaufst das. Im E-Commerce fällt das komplett weg. Und das war für mich so dieser Augenöffner, wo ich gesagt habe, wow, ja, was für ein Potenzial eigentlich für E-Commerce, für Digitalisierung eigentlich in diesem Land liegt. Wie sieht das heute aus, jetzt einige Jahre später? Wie hat E-Commerce das Land verändert? Und vielleicht auch einen Blick, weil wir auf Indien immer schauen, du hast es angesprochen, das ganze Thema Agrarwirtschaft ist da, das Thema natürlich der Computer-Inder, die es da immer gibt und natürlich das ganze Thema Textilindustrie. Aber was sind heute so wirklich die boomenden Industrien, die wir heute in dem Land sehen?
Also was du nicht genannt hast, ist beispielsweise Industrie. Produktion von auch Autos. Es gibt eine boomende Automobilindustrie, die jetzt auch, jetzt habe ich gerade, als ich zuletzt im Februar da war, ist mir ein Modell aufgefallen. Da bin ich wirklich einigermaßen überrascht gewesen, habe das mehrmals so im Straßenbild gesehen, so ganz modern und ein Elektroauto offenkundig. Und dann dachte ich zuerst, es ist ein chinesisches Auto. Und dann habe ich aber irgendwie nach ein paar Tagen, als ich das mal in Augenschein nehmen konnte, festgestellt, das ist ein indisches Auto. Das ist von Mahindra. Das ist eigentlich so ein Agrarmaschinen-Traktorenhersteller, der grobe Autos früher gebaut hat, so Jeeps und so. Und jetzt plötzlich will ich ein ultraschickes Elektroauto da auf die Straße stellt. Dann stellt sich raus, habe ich irgendwie das versucht nachzuvollziehen, habe ich mitbekommen, Mahindra hat also den Plan, 2025 so ein Auto auf die Beine zu stellen, natürlich schon einige Jahre vorher gehabt, hat bei VW 1 Million Elektromotoren und Batterieeinheiten bestellt. VW konnte die aber über Jahre nicht liefern, sondern hat da nur irgendwie komplizierte, weiß ich nicht, Aktenordner hin und her geschickt. Mahindra hat aber gesagt, ja, wir wollen das aber 2025 auf den Markt bringen. Dann sind sie einfach zu BYD gegangen, haben sich dort die Batterien und Elektromotoren gekauft und das Auto steht auf der Straße. So, also, verstehst du, davon haben die, ich glaube, 50.000 Stück verkauft. Also das heißt, es ist jetzt nicht nur so, dass das irgendwie Agrar und Textil und dann ein bisschen IT, sondern da ist auch Industrie, ne, die da jetzt wächst und die eben jetzt so von Zulieferer, beispielsweise im Automobilbereich, von Zuliefereraktivitäten zu vollen OEMs sich herauskristallisiert. Ne? Aber natürlich, Agrar ist wichtig, Textil hat eine Bedeutung, wobei Textil möglicherweise auch schon teilweise eben in andere, noch billigere Länder abgewandert ist. Ne? Bangladesch mal als ein Beispiel genannt, ist ja ein Nachbarland. Und der IT-Sektor, der hat natürlich schon eine hohe Bedeutung. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, weil also der ist natürlich jetzt auch mit der Frage, was macht KI mit den Gesellschaften, schon ziemlich gefährdet. Ne? Denn ja, da arbeiten Millionen von Menschen und die Tech-Hubs da in Bangalore und aber auch in Chennai und anderen Orts, ne, die sind natürlich schwer beeindruckend. Gerade so in Indien, wo ja alles so wuselig und teilweise unorganisiert ist, dann stehen da plötzlich so Monolithen, ne, in der Landschaft, die so ein bisschen auch in Kalifornien stehen könnten oder sowas. Staunt man natürlich oftmals. Aber die Wahrheit ist eben, nicht alle dieser Millionen Menschen, die da arbeiten, machen auch wirklich komplexe Aufgaben. Viel ist doch so Business Process Outsourcing, ja. Davon kann viel automatisiert werden. Also viele von den Software Development Orten sind eigentlich eher so Q&A und nicht jetzt wirklich genuin eigene Softwareentwicklung. Also auch da kann man sagen, ja, auch das kann man vielleicht automatisieren. Es gibt Menschen, die sagen, 50% von diesen Aufgaben können möglicherweise automatisiert werden. Und das ist natürlich dann wiederum, du merkst es, in Indien ist es immer gleichzeitig eine Riesenchance, aber auch gleichzeitig eine riesige Challenge. Ne? Also wenn da jetzt 50% wegrationalisiert werden, dann weiß ich nicht, wie das dann da in Indien weitergeht, ne? So, das, weil das halt schon ein Faktor ist. Ich kann das jetzt gerade nicht benennen in Bezug auf Bruttosozialprodukt, aber es ist, glaube ich, wenn ich es mal richtig in Erinnerung habe, 20% oder so. Also das ist ja schon, wenn bei uns die Autoindustrie wegknickt, dann müssen wir uns auch überlegen, was ist jetzt eigentlich unsere Bestimmung, ne?
Was wir gerade tun sollten.
Ja, genau, deswegen habe ich das Beispiel genommen. Ja. Und wir hätten denen ja auch 1 Million Batterien und Motoren verkaufen können, aber das haben wir irgendwie nicht hingekriegt. Also
Traurig. Und das ist nochmal super spannend, weil du hast ja gesagt auch, und ich glaube, das ist ja der strukturelle Unterschied, ist ja, China hat gerade das Problem, dass sie eine alternde Gesellschaft haben, einfach verschuldet eben durch diese One-Child-Policy, die sie jahrelang hatten. Der Anteil der älteren Bevölkerung also viel, viel größer. Und Indien ist ja das viel jüngere Land, was das Potenzial angeht. Und trotzdem sehen wir, wo du das Thema KI angesprochen hast, dass es in China ja schon viel mehr eingebunden ist. Na, Muni, du sprach von einem Betriebssystem eigentlich, dass es also wirklich im Betriebssystem des Landes integriert ist. Und hier haben wir eigentlich eine Nation, die ja aus der Digitalindustrie entstanden ist, die aber jetzt so ein bisschen von der KI-Industrie so ein bisschen überrollt wird. Und nichtsdestotrotz, wir haben ja im letzten Jahr zwei wundervolle Veranstaltungen mit Wong Dudi, die ja zu Infosys gehören. Und die sind ja riesengroß auch in diesem Thema KI auch unterwegs. Siehst du da gerade einen Shift auch in Richtung der Neuerfindung dieser Digitalindustrie hin zu einer KI-Industrie? Oder siehst du eher denselben Fehler, würde ich jetzt tatsächlich mal nennen, den wir gerade in Deutschland sehen, dass KI als Tool gesehen wird, aber nicht als Basis für eine neue Wirtschaft?
Ja, das ist eben wieder, wie viel Zeit haben wir? Ne? Also, ja. Also, es ist erst einmal eine riesige Herausforderung, ne? So auf jeden Fall. Und ich habe ja gerade beschrieben, warum es so eine riesige Herausforderung ist, ne? Weil da eben ja ein gewisses Rückgrat, Teil des Rückgrats der indischen Wirtschaft, aber auch des indischen Selbstbewusstseins, ne, jetzt einfach mal gechallenged wird. Und das Challenging wird sehr schnell passieren. Das ist ja gerade in so Gesellschaften, die noch nicht so gefestigt sind, natürlich passiert das noch schneller, als das bei uns passieren wird. Also das heißt, die Herausforderung ist jetzt wirklich gewaltig, ne? Und es gibt schon heute eigentlich eine riesige Jugendarbeitslosigkeit. Da wird ja im Zusammenhang des China-Bashings sagt man immer, schau mal, was die für riesige, unüberwindbare Probleme haben. Ja gut, aber in Indien ist die Jugendarbeitslosigkeit mindestens so stark wie in China. Und da sind ebenso natürlich die Frage, ja, wie geht das jetzt weiter? Indien produziert immer mehr gut ausgebildete junge Menschen, als es selber aktuell wirklich verarbeiten kann. Das heißt, wir haben da auch Leute, die mehr können, als sie eigentlich arbeiten können, die dann irgendwie plötzlich doch nur, weiß ich nicht, ein Delivery-Fahrer sind und eben nicht irgendwo sinnvoll arbeiten im formalisierten Bereich. So, also das mal zunächst gesagt. Jetzt springen wir mal ganz ans andere Ende der Equation. Also du hast richtigerweise gesagt, ich war im Februar mit einer Delegation der Hamburger Wirtschaftssenatorin in Indien, war der Einzige, der das schon mal vorher gewesen ist. Die anderen waren eigentlich zum ersten Mal da, deswegen war ich auch ein bisschen mit dabei. Aber mit einer der Anlässe war ja dieser AI-Summit, der in Delhi stattgefunden hat. Da sind ja, ich glaube, 300.000 Delegierte angereist, ne, international. Die CEOs der großen Unternehmen waren da. War wirklich ein Riesenauflauf, ne? Also das kann man nicht anders sagen. Und also der Ministerpräsident Modi, der hat es wirklich zu, das ist eh sein Talent, der hat es wirklich genutzt, um gute Botschaften auszusenden. Nämlich die Botschaft, wir Indien, wir wollen ein großer Player im Bereich AI auf der Welt werden und sein. Und wir wollen ein Gegengewicht zu dieser Monopolisierung, zu dieser westlichen Monokultur bilden. Wir wollen AI inclusive verstehen, also alle mitnehmen und so weiter. Ich wünschte mir, ich würde in einem Land leben, wo der Minister oder der Bundeskanzler ähnliche Botschaften irgendwie aussenden würde. Ja, so ja. Tun wir aber nicht, aber die Inder leben da. Also das heißt, so du siehst, da ist eine riesen Challenge, aber da ist auch irgendwo ein Mindset, der durchaus irgendwie, finde ich, motivierend ist. Ne? So. Und ja, jetzt hast du wieder gesehen, das ist typisch Indien. Verstehst du, es gibt nicht das eine Indien, es gibt eigentlich immer alles gleichzeitig. Ne? Und wie wird das jetzt ausgehen? Also das Betriebssystem, weil das noch dieser Punkt war, es gibt kein dediziertes AI-Betriebssystem in Indien derzeit. Ne? Ehrlich gesagt, damit hadern sie noch. Ne? Also auch, wie geht man mit dieser Sprachvielfalt um, ne? Beispielsweise? Mit der kulturellen Vielfalt, wie geht man damit um? Das sind Fragen, die sich die Chinesen in dieser Form nicht stellen. Aber ne, das ist halt einfach ein kultureller Unterschied auch. Es gibt beispielsweise eine große Bewegung, wo indische Länderregierungen, Bundesstaatsregierungen, also auch LLMs in ihrer jeweiligen Landessprache irgendwie fördern oder so. Ne? Das ist, gibt das alles. Mhm. Dann gibt es aber etwas anderes, was sehr interessant ist. Das ist das India-Stack. Das India-Stack fußt auf einer biometrischen Datenbank, in der buchstäblich jeder einzelne der 1,5 Milliarden Inder drin ist. Das ist ein Public-Private Partnership-Projekt, das schon, ich glaube, 20 Jahre alt ist oder irgendwas in der Größenordnung.
Okay.
Und basierend auf dieser biometrischen Datenbank gibt es ein UPI-Zahlsystem. Du kannst in Indien an jeden Menschen, der eben in dieser biometrischen Datenbank ist, die heißt Aadhaar, kannst du per UPI in Echtzeit jeden Geldbetrag, also auch einen Bruchteil von einem Cent, zu null Transaktionskosten schicken. Basierend darauf hat sich eine Ökonomie entwickelt. Beispielsweise kann man Versicherungen einfach voll rechtsgültig sofort abschließen und bezahlen. Ja, der Treiber ist da oftmals auch unbanked, Menschen irgendwie in das strukturierte Finanzsystem hineinzukriegen. Und das sind ja auch Aspekte, die einzigartig sind. Indien ist Exporteur von diesem Tech-Stack. Nigeria übernimmt das. Ich glaube, sogar Frankreich hat dieses UPI-System irgendwie, ist dabei, das zu lizenzieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, das ist jetzt nicht das AI-System, Betriebssystem, aber ein, das nennt sich India-Stack, auch ein sehr wichtiges Fundament, auf Basis dessen man jetzt eben auch AI durchaus in einer ganz anderen Weise denken kann, als wir das vielleicht tun können, beispielsweise, wo wir so eine Authentifizierungsmöglichkeiten eben nicht haben. Ne? So, also genau. Mhm.
Du bist ja digital seit eh und je sozusagen als erster Digitalagenturgründer. Du warst sehr stark in Startups und Digitalthemen in Indien investiert. Hat sich das ein bisschen noch verlagert in andere Richtungen oder ist das immer noch dein Core-Investment?
Nee, das ist jetzt nicht mein Core-Investment insgesamt meines Vermögens, aber eben.
Nein,
In Indien bin ich weiterhin wirklich intensiv in diesem Startup-Ökosystem unterwegs. Ich habe das 2006 begonnen, habe jetzt gerade festgestellt, dass es 20 Jahre her ist. Ne?
20 Jahre, Wahnsinn.
Seither hat sich natürlich alles 10-mal gedreht da. Ne? Ja, vielleicht sage ich erstmal dann, ich habe insgesamt 20 Transaktionen gemacht, also mich an 20 Early-Stage-Unternehmen beteiligt. Aktuell sind noch 3 im Portfolio, bei 2 bin ich auch im Board. Ein bisschen natürlich gewachsen. Mhm. Ich habe zwei, drei wirklich sehr schöne Exits gehabt und natürlich auch ein paar Abschreibungen und Acqui-Hires und alles, was man da so kennt. Ich habe allerdings kurz vor Covid eigentlich das letzte Investment getätigt und ich glaube, ich würde jetzt auch eigentlich Business Angels nicht mehr unbedingt raten, das zu tun, was ich eben 2006 begann. Damals war der Markt ja wahnsinnig unterentwickelt und man konnte mit im Grunde genommen ganz einfachen Methoden diesen Markt gut verstehen und irgendwie die richtigen Deals finden und das richtige Netzwerk aufbauen etc. Es hat sich halt unfassbar professionalisiert in diesen 20 Jahren naturgemäß. Ne? Also es ist natürlich also eine unvergleichlich große Menge an Geld im Markt von überall auf der Welt. Ne? Es sind Investoren da, lange Jahre waren es die Chinesen, aber viele Leute dann jetzt so aus Singapur und so weiter, die Amerikaner natürlich, die ganzen großen Fonds haben da eigene Outlets und so weiter. Also das ist wirklich ein ziemlich wettbewerbsintensiver Markt da mittlerweile und das bedeutet, dass man jetzt so als Business Angel so vom Spielfeldrand eigentlich, sagen wir mal, da jetzt nicht mehr unbedingt das ideale Positionierung hat. Ne? So, das hat dann eben auch dazu geführt, dass ich jetzt also diese Art von Investments nicht mehr tun würde, sondern eben ein bisschen mich freue, dass das Portfolio so gut gelaufen ist und mein Netzwerk natürlich da ist und ich jetzt eben auch ja Leuten wie eben den Hamburger Wirtschaftssenatorien und anderen auch gerne helfe, da den richtigen Blick auf den Markt zu finden und so weiter. Ne? Genau.
Und wenn wir jetzt ein bisschen auf die Menschen schauen, die da sind, du bist ja selber immer auch meistens als Mentor tätig und ne, gibt's ja sowieso auch als Professor und so, arbeitest ja viel mit jungen Menschen zusammen. Was würdest du sagen, was unterscheidet indisches Unternehmertum vom europäischen oder vom amerikanischen oder?
Naja gut, also die Resilienz ist ja ein indisches Wort, das haben die erfunden. Ne? Also ich kann mich mit Widrigkeiten, kann ich jetzt mich nicht aufhalten. Das Leben als Unternehmer besteht ja eigentlich überall auf der Welt darin, eben Widrigkeiten irgendwie zu überwinden, auf welche Weise auch immer. Und bei den Indern natürlich umso mehr, denn der Default-Zustand ist ja nicht, dass alles flutscht und läuft, sondern eben der Default-Zustand ist, dass erstmal eigentlich fast nichts läuft und dass man das halt erstmal hinkriegen muss alles und so weiter. Also das ist eine wichtige Sache, ne? Die Inder nennen das ja auch Jugaad, ne? Das ist so ein Mindset, so, das ist so, ich weiß nicht, wie man das übersetzen würde, aber ich würde sagen, so Ultrapragmatismus. Einfach, verstehst du, einfach mit allem zurechtkommen und auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen good enough Mentalität dann letztlich sinnvollerweise, ne? Weil, wenn du halt nicht alles perfekt machen kannst, dann kannst du dich damit auch nicht aufhalten, ne? Also dieses Jugaad, das ist so ein, da schimpft man auch drüber, ne? Weil das natürlich auch zum Schlendrian führen kann und so weiter. Aber es ist so ein Mindset, der natürlich schon als Unternehmer gar nicht so schlecht ist, ne? Wenn man den mal an den Tag legt, so.
Das stimmt, aber sicherlich auch eine Herausforderung als Investor,
damit umzugehen. Ja, na klar, auf jeden Fall. So, dann hast du eben junge Leute und ich habe es vorher schon angedeutet, jung, das heißt ja dynamisch und alles mögliche, aber das heißt eben auch ein bisschen naiv. Ne? Du hast halt einfach, du bist halt noch nie auf die Schnauze gefallen und deswegen, wenn du jetzt ein indisches Tech-Team sagst, so wie weit sind wir denn jetzt da mit unserer Entwicklung, dann sagen, ja, ist fertig, Sir. Dann sagst du, ja, was heißt fertig? Ja, fertig. Ja, dann zeig mal. Ja, also ich meine, wir sind dabei. Wir kriegen das jetzt gleich hin. Okay, aber zwischen wir sind dabei und fertig, da gibt's ja genau das Problem, dass man auch mal scheitert, dass es halt nicht funktioniert oder dass es viel zu spät ist. Ja, so, das verstehst du. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern das ist einfach, sind halt junge Leute, die machen das zum ersten Mal, die haben das noch nie erfahren, dass da vielleicht noch Hürden kommen können, die vielleicht sogar unüberwindlich sind oder wie auch immer. So, also dieser Mindset, auch damit muss man natürlich zurechtkommen, ne? Das muss man verstehen lernen. Dann ist man auch nicht beleidigt, wenn jemand sagt, es ist fertig, sondern dann weiß man einfach, wie man das zu deuten hat. Ne? Aber overall ist es eben so, 2006, ich war ein bisschen frustriert über das Business Angel Leben in Deutschland, weil ich irgendwie das so erlebt habe, dass eben zwei Berliner Ex-Berater einen Businessplan machen, den pitchen, weiß ich nicht, dann sagen sie, oh, wir brauchen ja auch noch Tech. Ja, dann ist da dieser Italiener, den sie finden, der macht ihnen dann ein bisschen Spaghetti-Code und dann los geht die Reise und man denkt, nee, also ist irgendwie einfach alles falsch hier. Ne? So, wenn du jetzt in Indien bist, dann hast du da zwei Leute, die haben einen Master irgendwie in Informatik oder sonst irgendwas. Also die sind wirklich blitzgescheit und gut, sehr gut ausgebildet. Ne? So, die kommen von einer Top-Hochschule. Die womöglich waren das sogar in Amerika und haben da irgendwie an einer Ivy League Schule ihren Master gemacht, ja, so. Und die sitzen jetzt in ihrem Wohnzimmer ganz bescheiden und fangen da mal an, irgendwie etwas aufzubauen. Ja, so. Und die sind Techies und den ganzen Management und ja, weiß ich nicht, Marke und Kommunikation und all das, das lernen die. Ja, weil sie wissen, okay, das ist eine Funktion, die brauche ich jetzt hier, muss ich es lernen. Ne? So. Das ist, verstehst du, das ist einfach, das macht viel mehr Spaß, irgendwie an sowas irgendwie beteiligt zu sein, als an diesem anderen Thema. Ne? So. Und das ist so ein bisschen eigentlich, verstehst du, wie man das ganze Ökosystem da, glaube ich, verstehen kann. Aber es ist auch so, das will ich auch sagen, Gründen war 2006 oder auch noch, weiß ich nicht, vor 10 Jahren. Also ich hatte Gründer, die eben, wie gesagt, eine sehr gute Ausbildung hatten und die mir dann irgendwann sagten, du weißt du, ich muss dir mal sagen, also meine Eltern, die sind wirklich total, die sind verzweifelt, weil die das nicht verstehen können. Wie kann man so eine gute Ausbildung haben? Wir haben uns so viel Mühe mit dir gegeben. Und was machst du jetzt? Du machst ein Start-up? Du gehst nicht zu einer Investmentbank, du gehst nicht zu einem großen IT-Dienstleister. Ich meine, was soll das werden? Ne? So, wie willst du je heiraten? Wie willst du je eine Frau ernähren? Das, so geht das nicht. Ne? So, also so ganz, verstehst du, ganz massiv. Ne? Und heute ist es ja so, das ist ja so fashionable geworden, ne? So, dass eben, also jeder will gründen. Und ich glaube, jede Eltern sagt, wie, du willst zu einer Bank gehen? Das ist doch total Sackgasse. Du gründe mal und werd mal Milliardär hier. Ne? So ungefähr ist das Ganze eigentlich. Das ist auch ein bisschen jetzt natürlich wieder, sagen wir mal, übers Ziel hinausgeschossen. Ne? So.
Ja,
aber
ja,
es hat natürlich viele Unternehmer in Indien, jetzt meine ich gar nicht so, die jetzt so mit so strategischen Startup-Dingen kommen, sondern die kleinere Dinge tun, die machen das ja auch nicht, weil sie das jetzt unbedingt wollen, sondern weil es einfach gar keinen Job gibt, weil sie den selber sich schaffen müssen. Ne? So, da, das ist auch ein bisschen eine Folge dieses ganzen unformellen Arbeitens, was es in Indien eben noch an vielen Stellen gibt.
Glaubst du denn, dass das Thema Demut da auch eine große Rolle spielt, weil das ist zumindest bei den Indern, die ich kennengelernt habe, egal wie erfolgreich sie waren, hast du immer eine Demut gespürt und immer auch wirklich einen Respekt vor dem nächsten Schritt, den Respekt vor der nächsten Entscheidung, während aus den USA ganz besonders, aber auch, ich finde auch sehr stark in Deutschland, auch wenn wir Gespräche haben über neue Positionen mit Führungskräften, da fehlt mir immer dieses Quäntchen Demut, dieses so, es ist eine spannende Aufgabe und ich habe auch ein bisschen Angst davor, weil das ist wirklich so, ne, die eine Schuhgröße, die zu groß ist, die mich aber auch gerade reizt. Und das verspüre ich bei den Indern immer viel mehr, dass diese Bodenständigkeit, diese Demut da ist und dass es nicht so, hätte fast gesagt großkotzig, aber das ist vielleicht jetzt übertrieben, aber da ist weniger heiße Luft drin.
Naja, wie gesagt, weil halt viele kommen halt wirklich aus dem Tun, ne? Aus dem, die wissen halt, ich muss halt was programmieren, das muss dann anschließend funktionieren. Das kann ich nicht einfach behaupten, sondern es muss funktionieren.
Ja, aber selbst die erfolgreich sind, habe ich das Gefühl, die sind noch, bleiben so irgendwie. Also ist es kulturell oder?
Vielleicht, weil man eben einfach auch sieht, wie schwierig das Leben auch sein kann, eben in Indien, ne? So, und wie vielleicht auch privilegiert man teilweise ist, wenn man aus dem Gröbsten da vielleicht mal raus ist oder sowas, ne? Hat vielleicht auch was mit einer größeren Verankerung von Religion noch zu tun. Ne? Ich würde denken, Indien ist halt schon auch ist ein asiatisches Land, wo Community und Familie und diese Art von Fragen noch eine ganz hohe oder eine hohe Bedeutung haben. Nicht noch, sondern eine hohe Bedeutung haben. Ne? So ist ja in China auch nicht anders. Ne? Das prägt wahrscheinlich das Ganze auch ein bisschen. Ja?
Und oft wird Indien ja als das nächste China bezeichnet, besonders eben auch, weil die Bevölkerung jünger ist und da irgendwie noch mehr treibende Kraft dahinter vermutet wird. Wie sinnvoll findest du diesen Vergleich? Kann man diese beiden Wirtschaftsmächte überhaupt vergleichen?
Also ich finde, das ist wirklich buchstäblich Äpfel mit Birnen vergleichen. Ne? Das sind halt unterschiedliche Früchte. Das ist wirklich eine vollkommen verschiedene Gesellschaft. Das Einzige, was vergleichbar ist, sind beides sehr große Länder, also bevölkerungsreiche Länder, so muss man es ja sagen. Aber alles andere ist wirklich nicht zu vergleichen. Ne? China ist ja schon viele tausend Jahre eine Top-Down-Gesellschaft, sehr stark. Indien ist eigentlich erst durch die Engländer zu Indien geworden. Das war zuvor ganz unterschiedliche Fürstentümer und kleine Stadtstaaten und so weiter. Ne? Also es ist wirklich bottom-up im eigentlichen Sinne. Ne? Also ja, auch die ganze Religion ist vollkommen verschieden. Und wie gesagt, die prägt ja diese Gesellschaften schon stark. Ne? Also zunächst einmal, ich kenne China ja auch ganz gut. Ne? Wie du weißt, bin ich regelmäßig da. Jetzt gleich nach Ostern werde ich wieder 4 Wochen nach Shanghai gehen, um dort als Gastprofessor unterwegs zu sein. Insofern traue ich mich das so ein bisschen zu sagen. Also vieles von den Gedanken, die wir sowohl über Indien als auch über China haben, ist einfach Quatsch. Das ist wirklich, wir leben hier in einer kompletten merkwürdigen Blase, Wahrnehmungsblase, die mit den Realitäten einfach wirklich nichts zu tun hat. Ne? Also weder ist China eine schlimme Diktatur, noch ist Indien eine Demokratie. Ne? So, so. Und nur weil wir uns jetzt das wünschen, dass wir doch so gerne einen Markt hätten, der wie China ist, aber gut, nämlich demokratisch, so wie wir das uns irgendwie wünschen. Ja, so wird Indien noch lange nicht dazu. Das ist eine Projektion. Das hat nichts mit den Realitäten zu tun. Und da sind unfassbare Opportunities in Indien. Ja, aber die wird man auf keinen Fall heben können, wenn man mit diesem falschen, geframten Mindset daran geht. Das Gleiche ist übrigens auch in China der Fall. Ne? Also auch dort wird man die Opportunities, die es gibt, nicht heben, wenn man mit dieser Blindheit, ne, es ist ja 99% aller China-Experten waren noch nie in China und sitzen trotzdem in Talkshows.
Ja, das ist das Schlimme daran. Ja.
99% der Indien-Experten waren noch nie da und gerieren sich trotzdem als Experten. Also das ist bei aller Liebe, aber das ist nicht sinnvoll, ne?
Ja. Ich setze noch einen drauf, 99% der KI-Experten hat auch keine Ahnung von KI.
Ja, okay, das kommt aber dazu.
Da sind wir in Deutschland und in dieser LinkedIn-Blase sowieso ganz stark drin.
Ja.
Das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, das ist auch, das hatten wir auch in der China-Folge auch gesagt. Ich glaube, also für mich, Indien habe ich tatsächlich leider noch nicht bereist, aber für mich war das der Game-Changer für mein Verständnis für und zu China, war wirklich vor Ort zu sein, dort mit Menschen zu reden, das Land zu erkunden, mit Führungskräften aus den großen neuen Industrien zu sprechen und wirklich zu verstehen, wie die ticken, was die sehen, wie visionär die sind. Und das hat bei mir Gänsehaut produziert und eigentlich wirklich gleichzeitig Angst, weil ich gemerkt habe, oh mein Gott, ne, wir müssen was tun und gleichzeitig diese Lust eigentlich auf diesen Markt und in diesen Markt eigentlich zu gehen. Ne? Also nach meiner Reise durch China habe ich direkt gesagt, wenn ich 20 Jahre jünger, ich würde sofort meine Koffer packen und umziehen. Also war für mich ganz klar, weil das wäre die Chance überhaupt. Und ich kann keinen verstehen, der nicht diese Chance heute ergreift und in einen dieser Märkte geht, weil ich glaube, sie sind hochspannend und ich kann wahnsinnig von lernen. Ne? So viele Vorteile Deutschland hat, ne?
Absolut. Ich bin jetzt ja, werde demnächst 64, ne? Also ich bin jetzt noch nicht mehr der Allerjüngste und vielleicht ist auch diese Milde, die damit kommt, jetzt auch ein bisschen das, was ich hier sage. Aber dieses Nullsummendenken, entweder die Chinesen gewinnen oder wir, das ist ja der größte Unsinn, den man sich nur vorstellen kann. Und genauso ist es, entweder gewinnen die Chinesen oder die Inder. Was für ein Unsinn. Nein, die Welt hat mehr als eine Nullsummenspiel. Ne? Und je schneller wir uns aus dieser gedanklichen Sackgasse rausbewegen, umso besser ist es für uns. Leider habe ich das Gefühl, dass die Dynamik gerade eher noch in die Richtung, das immer noch weiter so zu verstehen. Aber das wird auf keinen Fall zu irgendetwas Positivem führen. Ne? So. Und ich sehe das genauso. Also ich meine, wir können so viel lernen von diesen Gesellschaften, selbst wenn die in manchen für uns vielleicht wichtigen Punkten vermeintlich dysfunktional sind. Ne? Also man kann ja wirklich sagen, Gott, also die ganze, weiß ich nicht, der Umwelt, die Umweltbedingungen in Indien sind katastrophal. Ne? So wirklich, die haben ja die schlechteste Luft weltweit. Obwohl das GDP steigt, fallen die Lebensbedingungen aller Menschen, auch der Reichen in indischen Städten und so weiter, ne? Katastrophal. Aber trotzdem gibt es Dinge zu lernen in Indien. Ja, also eben diese Fähigkeit, mit nichts was zu machen, die Fähigkeit, alles gleichzeitig ertragen zu können, ja, dieses Ambiguitätsfähigkeit irgendwie umzugehen und so weiter. Das können wir lernen. Und wenn wir dann als politische Delegation da hingehen und im Grunde genommen überwiegend eigentlich uns fragen, ja, wie können wir das da irgendwie Wert draus extrahieren? Ne? So, dann ist zu kurz gesprungen. Den Wert können wir extrahieren aus gemeinsamen Beziehungen, aber nicht aus einem Land oder sowas. Ne? Und ich meine, ähnlich ist es auch in China. Ja, wir können natürlich uns beklagen, dass die Mitbestimmung nicht in der Weise organisiert ist, parlamentarisch, demokratisch, wie das bei uns irgendwie üblich ist und wie wir das wollen. Aber trotzdem können wir davon lernen, wie haben sie beispielsweise ihre Umwelt in den Griff gekriegt? Denn in China ist die Luft eben
absolut
klar. Die Städte sind leise. Es ist angenehm dort zu sein. Und wenn man von dort nach Deutschland zurückkommt, dann denkt man und so weiter. Also deswegen, ich glaube, das müssen wir einfach irgendwie wieder uns hinbekommen. Ich weiß nicht genau wie, aber ich weiß, es ist zwingend. Wenn wir erfolgreich wieder werden wollen als Deutschland, dann werden wir das nur tun, indem wir das Nullsummendenken ablegen und lernen und das auf wechselseitigen Beziehungen irgendwie aufbauen. Ja? So, sorry, das war jetzt ein bisschen der Opi hier, aber es ist, glaube ich, trotzdem wichtig.
Also ist der Kern der Frage, der da kommen wir, was ist so das, was wir lernen können, das eine Ding, aber ich glaube, das ist es schon. Die Frage vielleicht noch, du hast es angesprochen, China hat im Bereich der Green Tech einen riesen Sprung gemacht. Siehst du das auch in Indien, haben anscheinend nicht, aber vielleicht auch kommen, weil das der Need auch so da ist. Also aus China ist es ja aus diesem Bedürfnis gekommen, ne, saubere Luft und so zu haben. Eigentlich müsste der Need ja in Indien auch da sein. Die Kompetenz, das Talent ist eigentlich auch da. Ist das die nächste Industrie, die wir kommen sehen, oder ist das?
Ich befürchte nein, oder jedenfalls, also das Verständnis dafür, dass man sich um die Umwelt kümmern muss, das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile wirklich überall angekommen. Ne?
Ja.
Und es gibt auch erfreulich, typisch indisch wieder, ne? Du gehst in eine Hochschule und dann steht da, wir sind eine plastikfreie Hochschule. Wir sind Plastikbecher oder irgendwas nicht erlaubt. Oder du gehst in irgendeine Stadt, dann sagt dir die Stadt, sagt dir, wir, bei uns gibt's kein Einwegplastik mehr oder sowas. Also nur so als, ne, das ist so typisch indisch, das geht von unten hoch, ne? Ist nicht oben einer, der sagt, das machen wir jetzt so, sondern das machen die Leute selber irgendwo ein Stück weit. Dass der Renewable Energy Schub da jetzt so stattfindet, ich befürchte nein, weil die Dinge eben nicht in Indien produziert werden, sondern weil sie die alle aus China kaufen müssen. Das ist halt in China der riesen Booster, ne? Die produzieren die Dinger selber und stellen sie selber auf und so. Das ist natürlich, das haben die Inder in dieser Form nicht. Wahrscheinlich, weil ihnen auch die Rohstoffe dafür ein bisschen fehlen, ne? Das ist ja eins der riesen Herausforderungen Indiens, der Rohstoffmangel, ja?
Ja.
Jetzt ganz aktuell, während wir sprechen, die ganze Ölkrise und Gaskrise ist für Indien katastrophal. Während wir hier sprechen, die Hälfte der Restaurants in großen Städten müssen schließen, weil sie keine Gaskartuschen mehr haben.
Das habe ich
gelesen,
viele, ja.
Viele Unternehmen, die auf Gaslieferungen angewiesen sind, müssen ihren Betrieb einstellen, weil sie kein Gas haben. Die Hunderttausenden, vielleicht Millionen von Wanderarbeitern, die in diesen Unternehmen bislang arbeiten, werden jetzt wieder wie zu Covid nach Hause in ihre Städte zurück, teilweise laufen müssen, 1500 Kilometer laufen, weil sie einfach kein Essen haben. Mhm. So, das sind also auch, verstehst du, da merkt man auch immer, wie fragil das alles da ist, ne? Und insofern, ja, das ist nicht so einfach da in Indien.
Mhm. Aber vielleicht jetzt erst recht die Initialzündung, über Elektrifizierung nachzudenken, gerade weil es so eine Abhängigkeit ist.
Aber eben, wo kommt der Strom her? Von Batterien, von Zellen, ne? Wenn du die Zellen aus China einkaufen musst, hast du ja, kein Geld, klar. Und so weiter. Also Indien ist schon immer knapp, das ist immer, Schmalhals ist Küchenmeister da auch.
Daher
ein bisschen,
die, ne? Große Improvisationskunst, ja, verstanden. Okay.
Genau.
Ist es dieser Grund auch, warum deutsche Führungskräfte immer auf Indien eher so ein bisschen herabschauen auch?
Ja, auf jeden Fall, würde ich denken. Ne? Ja. Also es ist tatsächlich so, also du hast es vorher irgendwie, ich krieg das jetzt gerade nicht mehr genau hin, wie du es bezeichnest, aber es ist natürlich so, es ist das ewige Versprechen. Wir sind das nächste China oder hier ist das nächste China und dieses Versprechen wird halt nie eingelöst. Ne? Und jetzt kann man sagen, Enttäuschung ist ja meistens die Folge von schlechtem Expectation Management. So würde ich das hier auch verstehen. Ne? Also wer halt mit diesen falschen Vorstellungen kommt, der wird zwangsläufig enttäuscht werden. Ne? Es ist ja aber trotzdem so, dass es ja auch viele wirklich erfolgreiche westliche Unternehmen gibt, auch deutsche Unternehmen gibt. Ne? Bosch ist sehr, sehr stark vertreten, aber viele andere auch. Ne? Und was machen die anders? Ich glaube, die kommen halt, die sind mit mehr Geduld da. Also die erwarten nicht, dass es gleich so in 14 Tagen eigentlich schon gleich den Erfolg geben soll. Ne? Sind mit mehr Geduld da, lassen sich auch wahrscheinlich mehr auf die Gegebenheiten ein dadurch. Ne? Ich glaube, das sind wichtige Faktoren. In Indien geht alles über Beziehungen. Wenn du in ein Startup investierst, eine meiner Grundregeln war, ich kann nur investieren, wenn ich wirklich die Menschen kenne, wenn ich bei denen zu Hause war. Wenn ich idealerweise mit deren Ehepartnern gesocialized habe. Also das ist wahnsinnig wichtig in Indien. Wenn du so eine Beziehungsebene hast, dann wirst du auch auf vertrauensvolle Gegenüber stoßen. Wenn du diese Beziehungsebene nicht hast, sondern nur ein Stück Papier, auf dem steht, wir haben einen Vertrag, das wollen wir jetzt so machen, dann kann es durchaus auch sein, dass du so irgendwie enttäuscht werden wirst. Ne? Das kostet halt Zeit. Ne? Das geht halt nicht von heute auf morgen. So, das
ist ja fast schon, glaube ich, die Beantwortung meiner Abschlussfrage, wenn wir darauf schauen wollen. Wenn du jetzt deutschen Führungskräften so einen einzigen Gedanken mitgeben dürftest oder würdest, wie sie auf Indien blicken sollen und wie sie erfolgreich mit oder in Indien tätig wären, dann ist es wahrscheinlich sogar schon das, den Menschen kennenzulernen, die Beziehung aufzubauen.
Ja, auf jeden Fall. Aber eben auch die Opportunität zu sehen. Indien wächst jedes Jahr mit 6-7%. Mhm. Das wird voraussichtlich auch in den nächsten Jahren so sein, selbst wenn die Regierungsleistung ganz schlecht ist, weil das ist einfach inhärent. Ne? Das ist durch das.
Und auch
durch
trotz der Iran-Krise so. Gerade.
Trotz der Iran-Krise, dann sind es vielleicht nur noch 5%, aber ich meine, wir wachsen gar nicht beispielsweise. Ne? Also, und zwar schon seit Jahren. Also das heißt, da ist Wachstum. Ja. Und wie gesagt, da wächst auch eine konsumfähige und bereite Gruppe von Menschen heran. 500 Millionen, das ist mehr als in Europa überhaupt leben. Ne? Die wachsen heran. Die werden vielleicht auch jedes Jahr um 5% größer werden. Ne? So. Und das heißt, man hat da einen Markt, der wirklich groß ist und der es wert ist, all diese Mühen auf sich zu nehmen. Das ist ja eigentlich deswegen, warum ich das nochmal angeführt habe. Ne? Es ist wert, die Mühen auf sich zu nehmen. Und man muss sie jetzt auch nicht überstolpern, weil dieses Wachstum wird die nächsten Jahre voraussichtlich wirklich anhalten. Ne? Und man kann Teil dieser Wachstumsgeschichte sein. Ja? Ja, und dann halt wirklich sich Zeit lassen bei der Auswahl des Geschäftsmodells, mit dem man da unterwegs ist. Für viele ist es schockierend, wie billig die Dinge in Indien sein müssen. Ne? Ja, dann vielleicht auch mal ein bisschen abspecken. Ne? Also das muss nicht immer voll ausgestattet sein. Inder sind da ganz happy drum, wenn es auch mal so ein bisschen frugal ist. Ne? So, das ist der Begriff, den die Inder dafür auch gerne verwenden. So, und dann langsam in diese Sache reinwachsen. Das ist das, was ich jedem empfehlen kann. Ich habe 20 Jahre dort jetzt irgendwie dieses Geschäft betrieben und ich habe natürlich große Risiken eingegangen mit meinen Investments, aber ich habe overall eine sehr, sehr gute Rendite irgendwie davon getragen. Ne? Und da meine ich jetzt einerseits natürlich die finanzielle Rendite, aber es gibt durchaus auch eine Erfahrungsrendite und eine menschliche Rendite und so weiter. Hat mich nicht döver gemacht, mehrmals im Jahr nach Indien zu reisen und all das irgendwie zu erleben und damit umzugehen. Ne?
Das glaube ich, denn da beneide ich dich auch drum und ich merke, dass mein Wunsch und Wille, nach Indien zu reisen, immer größer wird. Ich muss das unbedingt mal in Angriff nehmen. Vielen Dank. Indien ist kein einfacher Markt, das haben wir jetzt gehört. Es ist eine hohe Komplexität da, aber vielleicht ist genau das der Punkt. Wer verstehen will, wie die nächste Phase der Weltwirtschaft aussieht, muss lernen, mit Wachstum, Widersprüchen und Geschwindigkeit gleichzeitig umzugehen und vor allem auch Kultur zu verstehen und mal dort vor Ort gewesen zu sein. Peter, vielen Dank für deine Einordnung und für diesen Realitätsabgleich. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Ja, das war Suits & Sneakers, The Power Shift in der Indien-Edition. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann findet ihr alle Folgen des Suits & Sneakers Podcasts auf den Webseiten von Dining & 514 sowie natürlich auf den favorisierten Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Die Links findet ihr in den Shownotes, dort auch der Link zu Peter Kabel. Wer sich mit ihm vernetzen will, noch weiter austauschen will, da herzlich willkommen. Und in der nächsten Episode geht die Reise um die Welt weiter und wir sprechen mit Philipp Depérieux über die USA. Tschüss und danke.
Tschüss.